Neuntes Kapitel. Der heilige Magnet. Schuld, Ankläger und Sühne. Das zubereitete Lebensziel zu erreichen, stand ohne Wanken fest. Daran konnte selbst die durch den Fall bedingte Planveränderung nicht rütteln, die ja nur eingeschobene Maßnahme war und das Gefüge meines Taturjahres nicht verletzte. Raum und Zeit sind den Kindern unmessbare Dinge. Nach Herzenslust können sie sich auf dem freien Tatfeld tummeln. Über den Rand kann keines fallen. Inmitten aber stehe ich als höchst lebendiger Magnet, der die sich Entfernenden anzuziehen weiß, ohne sie im Zwang zu bannen. Auch die neue Plangestaltung bedurfte eines Mittelpunktes, der als Überträger oder Mittler die Aufgabe übernahm, die über die treue Grenze laufenden Kinder anzulocken, notfalls ihnen Hilfe ohne bewusste Inanspruchnahme zu bereiten. Nebst verschiedenen Mittelpunkthelfern war ein Schuldträger der höchstgestellte Mittler. Da aber alles Werk den heiligen Magnet besitzt, musste in den Mittelpunkten, wenn auch zugedeckt, ein Zentralpunkt des Magneten eingegliedert sein. Gehen wir von der eingeschobenen Maßnahme des Schuldtragens aus, so zeigt sich, dass mein Opferweg auf Erden der Zentralpunkt ist. Und was war der Weg? Nichts anderes denn das, auf mich nehmen aller Schuld. Nicht als Mensch, geschweige denn als Gott, haftete mir ein geringster Schuldanteil an. Sogar in meiner Vorschau hatte ich den Fall schon ausgeglichen. Warum aber trug ich diese Last gleich einem Schöpfungsschuldner? Wäre ich nicht als solcher aufgetreten, wahrlich, kein Mensch hätte wieder mich die Hand erheben können. Ich nahm die Schuld als Mensch bewusst auf mich. Mein letzter Kampf war das Ringen um die Schuld. Denn meine reine, göttlich überstrahlte Seele, deren Kraft den Staub der Erde trug, und durch einen wahren Lebenswandel Licht gestaltet, schrie: Du bist ohne Schuld. Wie kannst du der Materie Lasten auf dich nehmen? Ja, diese Seele sah das Ende um des Opfers willen. Darum das Ringen im Kelchgebet und der Ruf: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im heißen Kampf umschloss ich als inkarnierte Liebe meine Erdenseele und sprach: Ich, der wahrhaftige Mensch, bin das Lamm, das geopfert werden muss. Alle Schuld gehört mir durch das Opfer. Nur so bleibt allen Kindern das ewige Lebensbrot gewiss. Du, Gottheit, gib meiner Liebe nun die Kraft, dass die Seele bei mir bleibt. Und habe ich die Schuld vor deinem hohen Schöpfungsthron mit meinem Leben hingeopfert, sei alle Schuld gesühnt. Das hatte ich in bitterstem Gebet in mir gestaltet, doch die Seele widersprach: Du kannst keine eigene Schuld am Schöpfungsthrone niederlegen, da sie nie an dir erfunden ward. Aber wenn du sie auch auf dich lädst, was dir als Gott wohl möglich ist, wenn auch dein Ur-Ich das so anerkennt, bleibt es dennoch der gestürzten Sünde. Meine Seele hatte recht, nicht jedoch im Sinne einer Aufhebung des Opfers, einer nicht vollgültigen Erlösung der Weltschöpfung, sondern nur in dieser Weise, dass die Entsühnung in Hinsicht einer Wiedergutmachung selbstredend die Welt und ihr Anhang aufzubringen hat. Das bezieht sich auf die äußeren Substanzen der Materie, während ich die inneren Kräfte des gefallenen Herzens als Schuldteil übernahm, aus dem der Fall hervorgegangen war. Die übrigen Kraftanteile befreien meine treuen Kinder auf ihrem Mitopferweg. Der tiefere Grund der Schuldaufnahme liegt in der von vornherein gewollten Befreiung des Schöpfungskindes, das sonst die Last der Schöpfungsreue nach der Umkehr unmöglich tragen könnte. Von der Kindreue ist Sadhana nicht zu befreien, denn darin liegt ihre Wiedergutmachung, die mit ausdauerndem Willen auch zu tragen ist. Doch die Reue, die aus der Schöpfung auf sie fallen müsste, tilgte ich die Schuld im Opfer nicht wie eine eigene. Hätte das Kind zerstört und aller treuen Kinder schwere Mitopferwege illusorisch gemacht. Noch etwas über den Mittelpunkt der eingeschobenen Opfermaßnahme, damit aus dem Zentralpunkt noch weiteres Licht zu ernten ist. Nach dem Falle musste ich Sadhana und ihren Scharen engere, wenngleich nicht beengende Grenzen setzen. Damit setzte ich zugleich in Gnaden alle Schuld in die gleiche Grenzung. Und wie in dieser das Gesetz des freien Willens unangetastet blieb, so die freie Möglichkeit der Wiedergutmachung. Darin ist enthalten. Kein Schuldner kann seine Schuld einem anderen Kinde aufbürden, wie auch ferner, dass ein großer Schuldner nicht unbedingt seine Schuld allein zu tilgen braucht. Hier gleichen sich Gerechtigkeit und Barmherzigkeit herrlich aus. Erstere belässt die Schuld dem Schuldner zum Zwecke einer wahren Reue. Letztere hilft bei der Sühne tragen und die Last erleichtern. Wie würde sonst ganz armen Seelen die Kindschaft werden, wenn nicht auf dem Weg der mittelbaren Freimachung? Doch welchen Zweck hätte es andererseits, dass Lichtkinder einen fremden Schuldweg gehen, während Zweck und Ziel aller Opfermaterie zu befreien, um den Gefallenen dadurch die Erlösung anzubieten? Wahrlich, es würde die Materie ewig nie erlöst. Mein Opfer habe ich so weit wie nötig euch beleuchtet. Doch der getreuen Weg erhielt mit diesem eine andere Wendung. Was meine Kinder bisher in der Weltmaterie vollbrachten, groß ist es zu nennen. Denn viele Potenzen sind befreit und manche Seele heimgeführt. Von nun an aber wird ein solcher Kindweg nicht mehr nur mitopfernd, sondern ganz in meine Vollerlösung eingeschlossen sein, weil es über meinen Opfergang nun ein bewusstes Wissen gibt. Ihr habt euch vorgenommen, abermals den Schuldweg zu beschreiten. Das ist gut und wird von mir gesegnet sein. Doch den Gedanken, dass mit der neuen Opferschau eure schon vollbrachten Wege aufgehoben seien, lasset fallen. Zwar entspringt dies eurer Demut, die eine gute Kraft zu weiteren Entsühnungswegen ist, doch alle bisher aufgebrachten Mitopfer als hinfällig anzusehen, dazu habt ihr keinen Grund und belastet eure reinen Herzen. Damit hebt ihr ein Gutteil dieser Demutskräfte wieder auf. Wie mögt ihr denken, dass ich das von euch bisher Geopferte nicht ebenso in meine Grundgerechtigkeit und entsühnende Barmherzigkeit einbeschließen wollte? Das sei ferne von mir. Euer edler Trieb war stets zu dienen und zu helfen. Das Wichtigste aus dem vorerwähnten Mittelpunkt, den ich sonderheitlich für die Erde setzte, einem Nächsten beizustehen, sein Leid höher einzuschätzen als das eigene und ein wahres Fürbittgebet sind Werke einer Ewigkeit, die den Grund eines miterlösenden Opfers bilden. Zu allen diesen gehört der Antrieb der Barmherzigkeit. Zwar müssen alle Eigenschaften wirksam sein, weil ohne deren Mittat kein Erbarmen zu erwecken ist. Doch sie muss auf Erden dominierend werden, weil ich meinem Weg durch sie die Krönung gab. Wir wollen uns, rückschauend, einen Einzelfall betrachten, wie er auf Erden vor sich ging, wo der Schatten meines Kreuzes heilig ernst regiert. Es waren wenige Jahrzehnte hingegangen und mein Anblick, meine Lehre blieb Hunderttausenden ins Herz gebrannt. Die Verfolgung meiner Wort- und Tatverkünder nahm überhand. Wir gehen einem Lichtkind aus dem Hause Alaniels nach. Mit großer Geduld müht sich der Jünger, Gläubige zu stärken, Wankende zu festigen, Ungläubige zu überzeugen und seinen Feinden zu vergeben. Sein Soll ist erfüllt. Dennoch nimmt er auch den Märtyrertod willig auf sich. Des Anklägers Schuld trägt er vor mich hin. Vater, vergib, er weiß nicht, was er tut. Er steht unmittelbar vor dem grausamen Tod, dem ungleichen Kampf mit einer Bestie. Aber seht, das Tier sich ducken, seinen Kopf vom Opfer wendend. Es steht mir näher als der böse Mensch. Brutal stachelt man das Tier an und, angstgepeinigt, stürzt es sich nun auf das Opfer. Unser Jünger fühlt den Schmerz und ganz natürlich bangt zitternd seine Seele. Doch als die Bestie sich ihm naht, wirft das Gebet für seinen ärgsten Feind den Mantel der Erbarmung über ihn und er fühlt nur einen Schlag des Tieres. Ein Moment und seht, der irdische Tod hat alle Leiden aufgehoben. Schaut nun aus meiner Opferschale das Licht zur Erde fallen, den Gekrönten heimwärts tragend, mitsamt der aufgenommenen Schuld des Henkers. Zwar ist dieser nun vor mir befreit, denn des Jüngers Opfer wird dadurch gekrönt. Aber vor der Schöpfung ist die Schuldlast absolut nicht ausgeglichen. Im Gegenteil, sie muss der falsche Richter doppelt tragen. Und wie furchtbar wird sie an ihm offenbar und, in welcher unerhörten Heilsvergebung. Seht, wütend, dass mein Jünger keinen Schmerz verriet, weil das Tier barmherziger war als der Verfolger, tötet er es nun mit seinem Schwert. Was aber bringt die Nacht? Unruhig wälzt er sich auf seinem kostbaren Pfuhl. Des Tigers Seele hat sich an seine durch den Schlaf vom Leib befreite Seele herangeschlichen und benagt sie auf das Schrecklichste. Sie kann sich nicht verteidigen, denn sie hat kein Schwert. Und die Bestie reißt die Seele auseinander, ohne dass sie stirbt. Ungezählte Tode erleidet sie als ewige Pein in einer Nacht. Blut steht auf der Stirn des Schläfers und Ächzen entringt sich seiner Brust. Da sieht der Gequälte unseren Jünger kommen, todesstarr wird er, denn nun weiß er etwas von einer bitteren Vergeltung. Doch was tut der Jünger? Er streichelt seine Bestie, die sich wie ein Hündlein an ihn schmiegt. Dadurch wird sie frei und kann zur friedvollen Tierwelt übergehen. Dem Tyrannen aber hält der Jünger das Abbild meines Kreuzes vor, das alle Christen aus edlem Holze angefertigt immer bei sich tragen. Segnend legt er seine Hände auf die blutig nasse Stirn des Feindes. Am andern Abend, in der Dunkelheit, schleicht der Tyrann zu einem andern Jünger und lässt sich von ihm taufen. Seht, das ist der tiefe Sinn aller Mitopferwege. Zwar braucht nicht jedes Mal ein solches Beispiel zu geschehen, nicht stets die Auswirkung sogleich auf Erden sichtbar sein, doch der Gewinn bleibt stets der gleiche und wird von mir ins Buch des Lebens eingeschrieben. Hierin habt ihr auch die wahrste Anschauung von meinem Weg, nur noch mit dem Unterschied, dass ich ihn im vollsten Wissen ging, dass er nicht von meiner Gottesschau zu trennen war. Jenes Kind, das unter meinen segensvollen Händen ruhte, als es als oberster Tyrann meinen Kreuzestod besiegelt hatte, kennt ihr wohl, meine Ersten, denn um seinetwillen geht aller Opferkampf. Deshalb war nur unmittelbar nach meinem Kreuzestod die Zeit gegeben, dass ich meine durchbohrten Hände segnend auf das Haupt des Fluches legen konnte und auch legte. Doch meinen Weg schloss ich den ganzen Weltkreis in mich ein, mit aller Sünde und mit aller Schuld, hüllte ihn ein in meine herzliche Barmherzigkeit, gleich wie ich eingehüllt in den Menschensohn zur Erde ging. Was ich euch jetzt gekündet habe, könnt ihr, so weit als dienlich, andern Kindern offenbaren. Der Erde wird das Tiefste aus dem Geheimnis erst am Ende ihrer Zeit enthüllt. Doch nun sprecht, meine lieben Großen, denn eure Herzen reden ein gewaltiges Wort.